IQ, Wissenschaft und Forschung.
Was bekommen Sie in der nächsten halben Stunde zu hören? Wir machen Lust aufs Rausgehen, denn Spazierengehen oder Laufen kann sich richtig gut anfühlen und jetzt wissen wir auch warum. Antworten gibt's am Ende der Sendung. Außerdem geht's um den berühmten Polarforscher Robert Falcon Scott. Der ist vor über 100 Jahren im ewigen Eis gestorben. Aber seine Basisstation, die gibt's immer noch und Biologen haben dort jetzt Interessantes gefunden. Und wir reden über den angeblichen Test einer Wasserstoffbombe in Nordkorea. Das alles hier in Bayern 2. Herzlich willkommen bei IQ, Wissenschaft und Forschung, sagt Birgit Magira. Das war doch eigentlich alles vorbei, das Drohen und Säbelrasseln des Kalten Krieges. Wenn sich jetzt der nordkoreanische Diktator und der amerikanische Präsident breitbeinig und grimmig gegenüberstehen, fühlen sich manche an alte bedrohliche Zeiten erinnert. Gerade jetzt nach der Behauptung aus Nordkorea, wir haben eine Wasserstoffbombe testweise gezündet. Vor der Sendung habe ich mit Götz Neuneck sprechen können. Er ist Physiker und Professor für Rüstungskontrolle am Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik in Hamburg. Ob das wirklich eine Wasserstoffbombe war, versuchen wir gleich zu klären. Vorher die Frage, wie unterscheidet sich eine Wasserstoffbombe überhaupt von einer Atombombe?
Beide Bomben fußen auf ganz unterschiedlichen Prinzipien. Eine Atombombe fußt auf Kernspaltung. Das heißt, es wird Uran oder Plutonium benutzt und dann durch Neutronen gespalten. Es ist also eine Spaltwaffe. Eine Wasserstoffbombe fußt auf einem ganz anderen Prinzip, nämlich aufgrund der Fusion. Also das, was wir von der Sonne her kennen. In der Sonne wird eigentlich nichts anderes gemacht, als bestimmte Materialien, Helium, Deuterium, Tritium, also leichte Elemente, gezündet. Und dann gibt es eine Fusionskettenreaktion.
Verschmelzen miteinander.
Die verschmelzen miteinander. Und dadurch wird tatsächlich Energie frei, die dann noch größere Zerstörungskräfte freisetzen kann. Die Hiroshima-Bombe hatte so ungefähr 15 Kilotonnen, 15.000 Tonnen TNT-Äquivalente. Eine Wasserstoffbombe hat eine Sprengkraft, die ungefähr 1000-mal so stark ist. Eine Megatonne. Kommen 3 Nullen dazu.
Das heißt, größere Zerstörungskraft in der Wasserstoffbombe, aber auch größere Komplikationen beim Bau vermutlich. Da braucht es ja extremen Druck, extreme Temperaturen, um sowas hinzukriegen.
Genau, und das erreicht man eben mittels eines Atombombenzünders. Das heißt, man muss erstmal die Atombombentechnik beherrschen, um daraus dann eine Wasserstoffbombe zu bauen. Das ist dann quasi eine Atombombe der dritten Generation. Das ist ausgesprochen schwierig. Und bei der jetzigen gezündeten Bombe gehe ich davon aus, dass es keine klassische Wasserstoffbombe ist, sondern so ein Zwischentyp. Man kann quasi eine Fusion auch erzeugen, indem man zu einer klassischen Atombombe, also das als Zünder nimmt, zusätzlich die Stoffe, die leichten Stoffe, also Wasserstoffisotope mit den Namen Deuterium und Tritium, zusätzlich zündet. Und dadurch kriegt man eine verstärkte Atombombe, die gezündet worden ist.
Aber eben keine Wasserstoffbombe, sagen Sie.
Die Sprengkraft ist wirklich um ein erhebliches höher, aber sie ist eben nicht so hoch wie die klassische Wasserstoffbombe, weswegen man eigentlich physikalisch argumentieren kann, es ist eben keine klassische Wasserstoffbombe.
Und wenn ich Sie vorhin richtig verstanden habe, nur weil jemand das Know-how zum Bau einer Atombombe hat, heißt es noch lange nicht, dass er auch in der Lage ist, eine Wasserstoffbombe zu bauen.
Genau, eine Wasserstoffbombe ist von ganz anderer Kategorie. Sie ist physikalisch komplizierter. Das Material muss auch hergestellt werden. Und wenn man sich mit der Geschichte der Wasserstoffbomben beschäftigt, dann sieht man, dass die Amerikaner und die Russen ein paar Jahre gebraucht haben, um das wirklich hinzubekommen. Die Frage ist, ob das so einen großen Unterschied macht, denn 100 Kilotonnen sind 100 Kilotonnen. Und das ist natürlich für eine Stadt wie Seoul eine Bedrohung. Und viel wichtiger ist eigentlich die Frage, ist diese Bombe, die gezündet worden ist, transportierbar durch eine Rakete, durch eine Interkontinentalrakete und funktioniert sie so wie auch bei den unterirdischen Tests? Das wissen wir nicht, aber die Nordkoreaner tun alles, um den Anschein zu erwecken, dass sie eben Abschreckung machen können, indem sie Raketen erfolgreich testen.
Im Moment ist wieder viel die Rede von einem neuen Kalten Krieg, der droht. Sie sind Professor für Rüstungskontrolle. Wie entspannt oder angespannt sehen Sie das gerade?
Die USA und Russland modernisieren, geben in den nächsten 10 Jahren 300 Milliarden aus für neue Trägersysteme, für neue U-Boote und Bomber. Andere ahmen das nach. Also das heißt, wir sind dabei, wieder in die alte Logik des Kalten Kriegs einzusteigen. Und die Explosion auch nur einer einzigen Nuklearwaffe zerstört eine gesamte Stadt und das nur mit einer einzigen Bombe. Deswegen sollte man extrem vorsichtig sein. Es gibt Unfallgefahren. Es gibt technisches Versagen, es gibt Fehlkalkulationen und wir haben weltweit ungefähr 16.000 Nuklearwaffen. Das heißt, dieses Nuklearwaffenthema muss wieder auf den Tisch und ich kann nur hoffen, dass irgendwann mal die Vernunft obsiegt und Südkorea zusammen mit den USA, Japan, China, Russland Einfluss nimmt auf Nordkorea. Aber man hat bis heute nicht wirklich über die Bedingungen der Beendigung des Krieges mit Nordkorea geredet. Und das ist im Augenblick in dieser aufgeheizten Atmosphäre offensichtlich sehr schwer.
Der nordkoreanische Diktator und der angebliche Wasserstoffbombentest. Antworten waren das von dem Physiker und Experten für Rüstungskontrolle Götz Neuneck. Vielen Dank.
Bitteschön.
Der Brite Robert Falcon Scott wollte vor gut 100 Jahren unbedingt der allererste am Südpol sein. Seine Expedition endete doppelt tragisch. Zum einen hat er den Südpol nur als Zweiter erreicht, sein Konkurrent Amundsen war schneller. Zum anderen starben alle Expeditionsteilnehmer auf dem Rückweg. Die Hütten, die den Männern um Scott als Basislager dienten, die stehen aber heute noch auf der Ross-Insel direkt vor der antarktischen Küste. Amerikanische Biologen haben die Hinterlassenschaften ihrer Forschervorfahren jetzt genauer untersucht und spannende Einblicke erhalten in die Veränderungen der Antarktis. IQ-Reporter Thomas Kempe berichtet.
Die Ross-Insel. Immer wieder war sie Ausgangsbasis für Expeditionen in die Antarktis. Sie ist die südlichste Insel, die von der See aus erreicht werden kann. Heute wird dort in der McMurdo Station geforscht. Und wenn die Wissenschaftler einen Tag frei haben, unternehmen einige von ihnen eine Zeitreise. Sie besuchen die Hütten der frühen Polarforscher Ernest Shackleton und Robert Falcon Scott.
Wenn man da reinkommt, ist alles so, wie es zurückgelassen wurde. Da stehen Keksdosen, teilweise offen, halb aufgegessen. Schlafsäcke liegen rum. Man bekommt also einen guten Eindruck, wie es damals war.
Louis Huckstadt ist Biologe. Er forscht an der Universität im kalifornischen Santa Cruz über das antarktische Ökosystem und speziell über das Verhalten und die Entwicklung von Weddellrobben in diesem Gebiet. Darum waren er und Kollegen in den Jahren 2010 und 2012 auf der Ross-Insel.
Wir haben Robben gefangen und sie mit Funktechnik ausgestattet, damit wir ihre Bewegungsmuster nachverfolgen können. Außerdem haben wir Proben genommen, Blutproben, Fellproben und so weiter. Die helfen uns dabei herauszufinden, was die Robben essen.
Beim Besuch in der besagten Hütte kamen die US-Wissenschaftler dann auf eine Idee. Ihre Forschervorfahren haben ihnen ja weit mehr hinterlassen als alte Kekse und ihre Schlafsäcke.
Wir gingen da rein und bemerkten, dass da jede Menge alte Felle sind. Von Robben, die die Expeditionsteilnehmer vor über 100 Jahren gejagt hatten, um Brennstoff für ihre Lampen zu haben und die Hunde zu füttern.
Und diese alten Robbenfälle, so die Vermutung damals, könnten genutzt werden, um genaueres über die Veränderung im antarktischen Ökosystem bzw. dem Gebiet im Rossmeer herauszufinden. Einfach alte Robbenfellproben vergleichen mit den aktuellen. 34 Proben aus der Hütte, 32 Fellproben von lebenden Weddellrobben.
Das Fell zersetzt sich nicht. Die chemische Struktur der Haare bleibt erhalten. Also konnten wir herausfinden, was die Tiere vor 100 Jahren getrieben hatten.
Die Fellproben wurden einer Isotopenanalyse unterzogen, um genaueren Aufschluss über die Umwelt und die Ernährung der Tiere zu bekommen. Wie groß ist der Einfluss des Menschen auf das Ökosystem im Rossmeer, so die Frage. Seit rund 30 Jahren gibt es dort Fischfang. Antarktischer Seehecht ist auch für die Weddellrobben wichtig. Und nach wie vor bekommen die Tiere der Analyse nach genug davon.
Es sieht nicht so aus, als hätte der Fischfang die Ernährungsgewohnheiten der Weddellrobben verändert. Die haben vor 100 Jahren nicht so viel Seehecht gefressen und so ist das auch heute.
Trotzdem konnten Veränderungen beim Robbenfellvergleich festgestellt werden. Vor 100 Jahren war die ökologische Nische der Robben größer. Fünfmal so groß, haben die Forscher aus den Isotopendaten errechnet. Es gab ein viel größeres Nahrungsangebot, vermutlich weil die klimatischen Bedingungen andere waren, schlussfolgern Louis Huckstadt und seine Kollegen.
Vor 100 Jahren war das Phytoplankton anders zusammengesetzt, wie es aussieht. Und das ist vermutlich ein Ergebnis des Wechsels von der kleinen Eiszeit, wie wir sie nennen, zu den Klimabedingungen, die wir heute haben.
Diese sogenannte kleine Eiszeit war eine Periode relativ kühlen Klimas von Anfang des 15. Jahrhunderts eben bis in das 19. Jahrhundert hinein. Im Rossmeer war es vor 100 Jahren rund 1,6 Grad kälter. und einige Arten, die es damals gab, sind durch den Temperaturanstieg offenbar verschwunden. Der Mensch hat damit aber nichts zu tun, wie es aussieht.
Ehrlich gesagt war das schon eine Erleichterung zu sehen, dass wir das Ökosystem nicht verändert haben, dass wir die Lebensbedingungen der Weddell-Robben offenbar nicht beeinflusst haben.
Das heißt, das Ökosystem in der Antarktis ist zwar nicht mehr ganz unberührt, aber nach Ansicht der Forscher immer noch eines der intaktesten auf unserem Planeten. Ist zu hoffen, dass es das auch weiterhin bleibt.
Scott und seine zwei Begleiter sind übrigens nur wenige Kilometer vom rettenden Basislager entfernt gestorben. Damals unter einem Schneehügel begraben, liegt das Grab heute unter dickem Eis. Smart Home. Den Begriff kennt mittlerweile jeder. Das schlaue Zuhause, in dem die Markise automatisch reinfährt, wenn der Wind auffrischt, und wo die Waschmaschine über eine Handy-App Bescheid gibt, wenn sie fertig ist. Smart Home ist gerade auch wieder auf der internationalen Funkausstellung der IFA in Berlin ganz großes Thema. Wenn vom Rauchmelder über die Stereoanlage bis zur Heizung alle Gerätschaften in einem Haushalt miteinander vernetzt sind, wird das Leben noch schöner, noch bequemer, energieeffizienter und sicherer. So das Versprechen der Elektronikanbieter. In Wahrheit wird es erstmal komplizierter, weil sich die Firmen bisher auf keine gemeinsamen Funkstandards und Wege der Datenübertragung einigen konnten. Da geht's wild durcheinander im Smart Home. Eine Lösung steckt womöglich in dem Kürzel IPv6. David Globig erklärt, was dahinter steckt.
Um die Sache einfacher zu machen, setzen einige Hersteller inzwischen auf eine Technologie, die vom Internet der Dinge her bekannt ist. IPv6, das Internetprotokoll Version 6. Anders als die bisherige Version 4 bietet es die Möglichkeit, an jedes beliebige Gerät eine eindeutige Internetadresse zu vergeben, selbst wenn es zig Milliarden Geräte sein sollten. Doch der noch wichtigere Vorteil für das Smart Home: Durch die Festlegung auf dieses Internetprotokoll ist von vornherein klar, mit welchem Verfahren die Datenpakete verschickt werden. Das macht die Zusammenarbeit verschiedener Geräte theoretisch schon einmal wesentlich einfacher, erklärt Bernd Grohmann. Er ist Vorstand bei EQ3, dem Marktführer für Smart-Home-Komponenten in Europa. Vergleichen lässt sich das, grob zumindest, mit dem Bestellen einer Pizza.
Das ist, als wenn Sie schon mal ein Telefon in der Hand haben. Jetzt müssen wir uns noch über die Sprache unterhalten, ob wir die Pizza-Bestellung jetzt in Englisch, in Französisch oder Deutsch sagen. Und wenn man schon mal zumindest ein Telefonnetz hat, dann kriegt man das mit diesen drei verschiedenen Sprachen noch relativ gut hin. Wo wir heute Stand der Technik halt sind, ist nicht, dass wir alle ein Telefonsystem haben, sondern wir haben ein Telefon und es sind halt viele andere, die noch mit Flaggen signalisieren oder Rauchzeichen geben.
EQ3 setzt deshalb bei seinem System Homatic IP auf das Internetprotokoll Version 6, sozusagen das gemeinsame Telefonnetz. Dadurch ergibt sich noch ein weiterer Vorteil. Ob die Smart-Home-Geräte Daten per Funk weitergeben oder doch per Kabel, das spielt dann keine Rolle. Das gilt im Moment allerdings nur, wenn man bei Homatic IP-Komponenten von EQ3 bleibt. Denn selbst mit Geräten, die EQ3 für den Vertrieb über andere Anbieter produziert, klappt es schon nicht mehr.
Kommerzielle Endprodukte mit IPv6 drin gibt es von RWE Smart Home. Die sind von uns die Geräte. Homatic IP ist auch von uns. Jetzt könnten Sie fragen, warum kommunizieren die nicht miteinander? Das hat häufig was mit Vermarktung zu tun. Also wir würden das eigentlich sehr gerne ganz offen machen, aber es ist nicht so, dass alle unsere Kunden da bereits 100% mitziehen.
Um die unterschiedlichen Smart-Home-Welten miteinander zu verbinden, gibt es aber auch noch einen anderen Ansatz. Software, die dafür sorgt, dass die Geräte unterschiedlicher Hersteller zusammenarbeiten können, obwohl sie ganz unterschiedliche Datenprotokolle verwenden. Ein Beispiel dafür ist FEM. Ein Open-Source-Projekt für die Heimautomatisierung. Wie die Software funktioniert, wenn man sie auf einem kleinen Zentralrechner bei sich zu Hause installiert, erläutert Rudolf König. Er ist Initiator von FEM.
FEM ist ein Programm, was sehr viele Module enthält und jedes Modul kann sich mit irgendeinem Protokoll beschäftigen. Also wir haben zurzeit über 400 Module, die sich von Fernseher, Heizungssteuerung, solche Protokolle wie Homematic sich beschäftigen und die unterschiedlichen Welten miteinander verbinden.
Dazu braucht man nur einen preisgünstigen Kleinstcomputer, wie etwa den Raspberry Pi. Der läuft dann rund um die Uhr und kann zum Beispiel dank mehrerer eingesteckter USB-Funksticks auch über verschiedene Funkstandards direkt mit den einzelnen Geräten kommunizieren. Oder auch indirekt über eine bereits vorhandene Smart-Home-Zentrale. Neben dem Vorteil, dass ich auf diese Weise Smart-Home-Komponenten unabhängig von IPv6 bereits jetzt schon hersteller- und standardübergreifend nutzen lassen, gibt es einen weiteren Pluspunkt. Die Daten gehen nicht in die Cloud, sprich auf den Computer eines Unternehmens. Es sind ja durchaus sensible Daten darunter. Das erkauft man sich als Nutzer von Open-Source-Lösungen, allerdings mit einer Installation, die durchaus ihre Tücken haben kann. Komplettlösungen einzelner Hersteller sind da um einiges bequemer.
Unbequemer, aber dafür erstmal einfacher ist es natürlich, die Markise selbst von Hand reinzukurbeln. Und die nasse Wäsche bleibt dann halt mal eine halbe Stunde in der Trommel liegen.
Wissenschaft schnell erzählt.
Heute von Johannes Rostäuscher. Wir starten mit einer guten Nachricht. Die weltweite echte Energiewende ist möglich, heißt es.
Sagen Wissenschaftler der Universität Stanford in den USA. Die sagen, bis 2050 kann man alle Energie, die weltweit verbraucht wird, aus erneuerbaren Quellen beziehen. Also aus Windkraft, Sonnenenergie, Wasserkraft, auch inklusive Gezeitenkraftwerke beispielsweise, und Erdwärme. Also komplett ohne fossile Brennstoffe und ohne Atomkraft.
Wie passt es zum Ziel des Pariser Klimaschutzabkommens?
Es geht noch etwas darüber hinaus. Die Rede ist nicht von der zweiten Hälfte des Jahrhunderts wie in Paris, sondern genau eben das Jahr 2050, also genau die Mitte des Jahrhunderts. Mhm. Das Geheimnis, sagen die, ist der aggressive Ausbau. Also nicht Business as usual, sondern schnell und vorwärts gerichtet. Am meisten rausholen könnte man aus der Windkraft. Da müsste man zum Beispiel alleine an Land weltweit 1,6 Millionen neue Anlagen bauen. Photovoltaik müsste, vereinfacht gesagt, auf jedes Dach drauf. Es gäbe auch ungefähr eine halbe Million Turbinen im Meer drin. Technisch wäre es machbar, wenn es politisch gewollt wäre, sagen die Autoren. Die Folgen wären beeindruckend, und zwar wäre die Klimaerwärmung auf 1,5 Grad begrenzbar. Das ist also das härtere Ziel von Paris. Es gäbe jedes Jahr mehrere Millionen weniger Tote durch Luftverschmutzung, Vermeidung von Folgekosten in Billionenhöhe, viele Millionen neuer Arbeitsplätze netto gerechnet.
Also wenn wir wollen, dann kriegen wir es hin. Oder wie die Kanzlerin sagt, wir schaffen das.
Krasser Themenwechsel, Gewalt in der Pflege.
Oh, immer wieder Thema.
Jetzt gibt es eine neue Studie des Instituts für angewandte Pflegeforschung. Die haben immerhin 400 Pfleger befragt. Das ist vergleichsweise groß. Das Ergebnis: knapp jeder dritte Pfleger sagt, dass Maßnahmen gegen den Willen der Patienten fast alltäglich sind. Geht es allerdings um pflegerische Maßnahmen. Also das wäre zum Beispiel waschen, wenn der Patient nicht gewaschen werden will. Ein Demenzkranker zum Beispiel. Mobilisieren, also bewegen, Haare schneiden, solche Geschichten. Jeder Zehnte hat aber auch in den vergangenen 3 Monaten konkrete Gewalt erlebt. Aber auch ungefähr jeder Zehnte ist selbst Opfer von Gewalt geworden.
Von den zu Pflegenden.
Die Pfleger sind selbst Opfer von Gewalt geworden. Und das Ergebnis, sagen jetzt die Autoren, Pfleger haben großes Interesse, das Thema in der Ausbildung oder Fortbildung ausführlicher zu bearbeiten. Es gibt wenige Angebote, die werden dann aber zu wenig genutzt. Deswegen die Forderung, mehr Angebote, das aufzuarbeiten und zur Prävention, auch verpflichtend, und eben einen Kulturwandel, dass man mehr hinschaut und auch sich traut zu benennen, ob man jetzt Pfleger oder Angehöriger ist. Und jetzt gehen wir noch ins Tierreich, zum Kuckuck.
Oh, das ist der Fiese, der seine Eier in fremde Nester legt.
Und da geht es um den Ruf, den berühmten Kuckucksruf, den machen nur die Männchen. Die Frauen klingen ganz anders, eher so drellend. Die ähneln dem Sperber. Also der Sperber klingt so. Und die Kuckucksfrau klingt so. So einigermaßen ähnlich.
Ja.
Und die neue Erkenntnis ist jetzt, die Kuckucksfrau macht dieses Geräusch unmittelbar, nachdem sie ein Ei ins fremde Nest gelegt hat, um die Gasteltern, die gerade zurückkommen, nervös zu machen, also ich bin ein Sperber, und damit abzulenken. Zoologen haben den Teichrohrsänger genauestens beobachtet, und der reagiert auf Sperberrufe genauso nervös wie auf Kuckucksrufe.
Raffiniert. Danke, Johannes Rostäuscher, für die Kurzmeldungen aus der Wissenschaft. Spazierengehen macht viele Menschen schon sehr zufrieden. Auch Joggen vielleicht. Das hat einen ähnlichen Wohlfühleffekt. Und mit etwas Glück erwischt man so ein Tempo, wo es vermeintlich von allein läuft, wo man das Gefühl hat, ach, ich könnte jetzt ewig weitergehen, ewig weiterlaufen, ohne dass ich müde werde. Alles fühlt sich so leicht an. Als Flow bezeichnen das die Experten. Und dieser angenehme Zustand kommt auch daher, dass sich der Rhythmus der Schritte und der Herzschlag synchronisieren und so den Blutfluss im Gehirn optimieren. Spannende Erkenntnisse in unserer Sommerserie Körperwissen von Yvonne Meyer.
Wenn ich laufen gehe, dann freue ich mich über die frische Luft und den schönen Park. Aber die Vögel höre ich nicht, denn ich laufe mit Musik auf den Ohren. Klassischerweise im Rhythmus von 120 oder 130 Schlägen pro Minute, Beats per Minute. Und das führt dazu, dass ich auch im selben Rhythmus laufe. Links, rechts, links, rechts, links, rechts. 2 Schritte pro Sekunde etwa. So halte ich das auch ganz schön lange aus. Und das hat auch etwas damit zu tun, wie mein Gehirn durchblutet wird. Es wird nämlich ziemlich stark durchblutet beim Laufen, mehr als beim Stehen oder Sitzen. Und das Kuriose daran, bis vor kurzem wusste man das gar nicht, sagt Ernest Green von der New Mexico Highlands University in den USA.
Man sollte annehmen, dass wir das in den letzten 200 Jahren schon mal bemerkt hätten, aber wir wissen es wirklich erst seit kurzem. In den herkömmlichen Lehrbüchern steht, dass der Blutfluss, der vom Blutdruck abhängig ist, im Gehirn streng kontrolliert wird.
Warum vermuten die Experten das? Weil unser Gehirn eingeschlossen ist in die harte Schale des Schädels. Die Knochen können nicht ausweichen, wenn der Blutdruck geregelt wird, und damit hat das Gehirn auch nicht mehr Platz, dachte man. Ist aber nicht so, sagt der biomedizinische Ingenieur Ernest Green. Dazu muss man erstmal verstehen, dass sich der Blutdruck im Körper häufig ändert.
Der Druck in der Hauptschlagader verändert sich stark, wenn man läuft oder geht, und so auch der Blutfluss zum Gehirn.
Alles fängt bei den Füßen an, genauer an den Fußsohlen.
Mit jedem Schritt erzeugt man eine Stoßwelle im Blutgefäß, die sich bis zum Kopf weiter bewegt.
So ein Stoß ist stark, und dann passiert etwas Kurioses im Körper.
Wenn man läuft, treffen die Stoßwellen aus den Füßen auf die Wellen aus dem Herzen und verändern den Blutdruck deutlich.
Unser Herz stößt mit jedem Schlag einen Schwall Blut in die Hauptschlagader, und diese Wellen setzen sich bis in die Finger und Zehen fort. Was passiert aber, wenn die Wellen von oben, vom Herzen, auf die Wellen treffen, die von der Fußsohle ausgehen? Je nachdem, in welcher Phase sie sind, löschen sich die Wellen gegenseitig aus. Oder sie addieren sich, verstärken sich also. Und jetzt kommt's. Eigentlich müsste, laut Lehrbuchmeinung, das Gehirn damit ein Problem haben, weil es sich ja nicht ausdehnen kann wegen des Schädels. Doch falsch gedacht. Ernest Green hat einen Versuch gemacht mit Testpersonen auf einem Laufband. Was ist passiert? Der Zufluss zum Gehirn verstärkt sich während des Gehens oder Laufens, wie im restlichen Körper auch. Und wahrscheinlich will er das auch. Meine Joggingmusik ist von der britischen Sängerin Adele. Wie gesagt, mit einem Rhythmus von etwa 120 Schlägen pro Minute. Ideal, sagt der Ingenieur Ernest Green. Denn das ist eine Geschwindigkeit, bei der sich die Wellen aus dem Fuß und die Wellen aus dem Herzen ziemlich gut vereinen und damit das Gehirn und den Körper optimal mit Blut und damit Sauerstoff versorgen können. Einfach, weil in kürzerer Zeit mehr Blut durchs Gehirn schießt.
Die Natur hat wohl dafür gesorgt, dass sich der Rhythmus der Schritte und der des Herzschlags beim Gehen und beim Laufen sehr ähnlich sind.
Und zwar eben um die 120 Schläge pro Minute, also 2 Schritte pro Sekunde, ein etwas gemütlicher Lauf oder ein zügiger Spaziergang. Wenn wir so gehen, können wir das lange aushalten, mit oder ohne Musik.
Macht Lust auf einen sportlichen Abendspaziergang, oder? Man kann ja statt Musik unterwegs auch Bayern 2 hören. IQ Wissenschaft und Forschung ist zu Ende. Danke fürs Zuhören, sagt Birgit Magierer.